Diese Episode wird dir präsentiert von Join, deiner Trainings-App für deine Ziele im Frühjahr. Join passt sich individuell an deinen Leistungsstand und deine verfügbare Zeit an.
Mehr Infos unter join.cc/sitzfleisch.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Podcast, wo der Record-Button auf On ist.
Mit Florian Kraschitzer
und Christoph Strasser.
Wir haben heute wieder einen ganz interessanten Gast zu uns, der glücklicherweise zu uns ins Studio gekommen ist, weil wir haben letzte Woche wieder versucht, mit einem Zoom-Call jemanden in ein super Gespräch zu verwickeln, aber da hat es irgendwie nicht so ganz geklappt.
Wir werden euch das Gespräch mit der Xandi Meixner noch irgendwann nachliefern. Heute sind wir zu dritt vor Ort im Studio, der Record-Button ist auf On und hoffentlich kriegen wir eine gute Aufnahme zusammen.
Technisch kann nicht viel passieren. Ich habe letzten Freitag, wo unser Podcast immer erscheint, gepostet, ganz diplomatisch, dass wir uns einmal eine Woche Auszeit gönnen und eine kleine Pause machen, bis du dann ein paar Stunden später meine Story re-gepostet hast oder wie man immer dazu sagt und mich ein bisschen aufplattelt hast.
Ja, aber so ehrlich muss man auch sein, wenn Fehler passieren, macht uns nur menschlich. Nein, wirklich schade, weil es echt ein gutes Gespräch war. Aber wie gesagt, wir werden das nachholen. Heute neuer Versuch. Wir zwar wieder allein im Studio. Hoffentlich klappt es jetzt.
Dann um 16 Uhr der erste Start. Und jetzt schauen wir nach unten. Und da ist er weg. Meine Damen und Herren, ein bisschen Platz machen da unten. Da kommt der Ralf, oder? Startplatz in Weitra. Bereit machen für den Zweitplatzierten des Race Around Niederösterreich. Unsere Nummer 64. Das ist Philipp Keiner.
Servus Philipp. Danke, dass du den Weg auf dich genommen hast und heute zu uns gekommen bist. Servus.
Hallo. Ja, danke für die Einladung und ist mal ein bisschen Abwechslung zum Radlfahren, wenn man mal reden darf.
Ja, schön, dass du da bist. Der ein oder andere wird dich kennen von diversen Ergebnislisten. Dein letztes Ergebnis, Race Round Niederösterreich, da bist du im Podcast ein paar Mal vorgekommen, aber vielleicht stellst du dich selber kurz vor mit ein paar Worten.
Ich bin der Philipp, ich bin zum Radlfahren gekommen eigentlich aus sozusagen Entzugsgründen, weil ich zum Rauchen aufgehört habe und dann ist mir etwas abgegangen, die Chick. Das Radlfahren hat mir dann eigentlich gut geholfen und irgendwie ist es immer mehr geworden und dann bin ich recht eingekippt und wenn es gut läuft, dann soll man nicht gerade aufhören und seitdem tue ich Radlfahren und tue halt weiter.
Vor wie vielen Jahren ist das geschehen? Wann hast du oder in welchem Alter hast du angefangen mit dem Sport und vor allem, wann bist du ungefähr auf das Level gekommen, wo du jetzt irgendwie unterwegs bist?
Zum Radlfahren habe ich mit ca. 27 angefangen, also ein Spätstarter sozusagen. Zum Langstreckenradlfahren habe ich viel später angefangen, da eigentlich 2016 und auch durch Zufall, weil ich beim Radlfahren den vor mir einholen wollte. Und das war eben der Kornherr Berne und dann bin ich mit ihm ins Reden gekommen und der hat mir erzählt, dass es so lange Strecken auch gibt. Der hat mir vorhin Christoph Strasser erzählt, das war mir natürlich gar kein Begriff und dass er schon mal rund um Österreich gefahren ist und einmal quer durch Amerika, also nicht der Christoph, sondern der Berne selber und für mich war das einfach unvorstellbar, weil zu dem Zeitpunkt habe ich auch gerade erst vom Ötztaler Radmarathon erfahren und immer gedacht, welcher normale Mensch kann 250 Kilometer fahren? Ja, und dann waren solche Distanzen sowieso für mich unbegreiflich und einfach nicht greifbar oder realisierbar. Das Jahr drauf habe ich mich angemeldet für den Ötztaler Radmarathon und dann haben wir einen Freund mitgenommen, die das Jahr drauf dann das Race Around Austria zu zweit gefahren sind. Beim Ötztaler war ich um einiges schneller wie die. Und nachdem die das Race Around Austria beendet haben in 100 Stunden, habe ich mir gedacht, was die kennen, das kann ich aber auch. und habe ihn Bernhard gefragt, ob er nochmal sowas fahren will, aber im Zweierteam und nicht im Viererteam einmal. Und so haben wir eigentlich angefangen zu zweit zum Fahren und dadurch, dass das gleich relativ erfolgreich war, haben wir halt 2 Jahre weiter dann so.
Jetzt bist du schon relativ weit, also du hast mit 27 zum Rauchen aufgehört, von wie viel Chick auf null bist gegangen oder hast du es langsam ausklingen lassen?
Nein, ich habe damals bin ich fertig geworden mit der Pflegeausbildung und habe auf der Intensivstation angefangen zum Radlfahren und habe die ganzen Patienten gesehen mit dem Beatmungsschlauch, also mit dem Tubus, und ich habe einfach erkannt, dass die um das zu triggern, damit man beatmet wird oder nachbeatmet, kann man rauchen, und ich wollte nicht so enden, und dann habe ich von einem Tag am anderen aufgehört zum Rauchen.
Und dann hast du gleich gescheit trainiert oder bist einfach nur so in der Gegend umgeeiert oder hast du gleich gedacht, wenn schon, dann mache ich es richtig?
Zum Radlfahren bin ich erst später gekommen, nach dem Rauchen aufhören. Vorher habe ich noch mir gedacht, jetzt tue ich Gewicht erheben, aber dadurch, dass ich eher ektomorpher Typ bin, ist aus dem Ganzen nichts geworden.
Also das ist ein anderes Wort für Lauch.
Was ich du jetzt fragen, was ist bitte ein ektomorpher Typ?
Ja, ich wollte es herumreden, ich wollte nicht direkt Lauch sagen, weil das ja eher negativ behaftet ist. Und der Schwiegerpapa hat mir dann ein altes Radl in die Hand gedrückt, hat gesagt, ich soll einmal fahren. Und am Anfang habe ich nur herumgeeiert, und wie ich dann den Gedanken nach 3 Jahren gefasst habe, dass ich mich beim Ötztaler anmelde, dann habe ich mir richtig angefangen zum Radlfahren mit mehr Umfänge.
Ich möchte nochmal kurz einhaken, ich verfolge immer sehr genau, was andere Radlfahrer machen, und der Bernhard Kornherr ist ja dein Teamkollege, gell? Ihr habt ja das KK Cycling, also Kaider Kornherr vermutlich heißt es. Und jetzt hast du gesagt, er ist schon beim Race Across America und beim Race Around Austria mitgefahren. Aber was hat er da beim RAM genau absolviert?
Also beim RAM ist er im Viererteam gefahren und ich glaube, da sind es 4. geworden. Die Zeit habe ich jetzt nicht im Kopf.
Okay, also er war quasi der Mentor und der, was in dem Sport schon viel gemacht hat und sich viel beschäftigt hat und schon viel erlebt hat, und der hat dich dann irgendwie so dich mitgenommen auf Trainingstour und dir den Virus Weitradlfahren irgendwie in den Kopf gesetzt.
Ja, er hat mich dazu gebracht, beziehungsweise habe ich gesehen, wenn ich einen Bernhard habe, dann kann ich mir sowas trauen, einmal zu zweit zu fahren. Und der Bernie hat mir gezeigt, wie stark eigentlich der Kopf sein kann oder eher muss und was der bewirken kann.
Das ist eine typische Geschichte, oder? Das hört man so oft, so auf die Art, wenn der es kann, dann kann ich es zumindest probieren. Das ist so, den Trigger braucht man halt oft, weil wenn man so gar nicht in der Welt drinnen ist, dann fällt es einem so total schwer, sich das vorzustellen, dass das geht. Und dann kennt man an und der ist eigentlich eh ganz normal. Und dann denkt man sich, okay, dann kann ich das auch.
Ja, in der Regel meist ein bisschen langsamer, aber man kann's.
Ich habe das erste Mal deinen Namen so richtig wahrgenommen. Gell? Da habe ich mich mit meinem ehemaligen absoluten Lieblingsrennen beschäftigt, und zwar das Race Around Slovenia. Da bin ich selber 6-mal mitgefahren. Das waren irgendwie so meine ersten großen prägenden Erfahrungen. Da habe ich mich fürs RAM qualifiziert, da habe ich mit Jure Robic ein paar knappe, unter Anführungszeichen knappe Duelle gehabt. Natürlich immer hinter ihm, aber trotzdem, da ein bisschen hingeschnuppert. Und 2012 bin ich da das letzte Mal mitgefahren, und dann hat es das Rennen nicht mehr jedes Jahr gegeben, weil dann hat der Organisator gewechselt, dann waren einmal ein bisschen weniger Teilnehmer, aber 2018 hat es das Rennen gegeben, und dann schaue ich mir die Ergebnislisten durch und sieg 3. Platz Philipp Kaider. Und da habe ich gedacht, aha, das ist jemand, den kenne ich jetzt nicht über Social Media, also dann habe ich ein bisschen recherchiert, jetzt nicht jemand, der sehr große Wörter spuckt oder der eine Influencer-Karriere anstrebt, aber einer, der definitiv gut fährt. Und ich glaube, das war eigentlich ja das Jahr, was bei dir dann so richtig aufwärts gegangen ist, oder nachdem du 2-mal als Zweierteam beim Race Round Austria gefahren bist.
Ja, richtig. Der Bernhard hat nach den 2 Jahren gesagt, das ist ihm zu viel mit Firma und Kind. Und dann war ich quasi vom Scheideweg, was mache ich, suche ich mir wem anderen Zweiten. Und dann habe ich mir gedacht, na, ich probiere es halt einmal allein und schau mal, was passiert. Ja, und dann habe ich mich halt zum Race Around Slovenia angemeldet, weil ich mir gedacht habe, das ist sicher ein super Einstieg. War es im Retrospektiv gesehen, war es ein super Einstieg, aber dort war es einfach eine Katastrophe. Also wirklich ein Sprung ins kalte Wasser, nur dass da die Eisplatte nach oben geschwommen ist.
Hast du die Kraschitzer Methode angewendet oder was ist passiert?
Ich tue mir immer ein bisschen schwer mit dem Schlafen, wenn ich aufgeregt bin. Und Start beim Race Around Slovenia ist typischerweise um 8 Uhr auf die Nacht. Auf war ich um 5 Uhr in der Früh und habe kein Auge mehr zugebracht. Und vor dem Start wartet man bei einem Hotel in der Tiefgarage und stehen alle Starter dort. Und dann war der damalige Sieger auch dort, der Lokomotiv, haben sie zu ihm gesagt. Und ich war einfach nervös. Also ich bin die ganze Zeit aufs Klo gerannt und ich war schon wie bei einer Prostata-Hyperplasie, es sind nur mehr Tropfen gekommen, aber ich habe ständig aufs Klo gewesen.
Entschuldigung für die Zwischenfrage, wer war der Lokomotiv?
Ja, da fällt mir jetzt ehrlich gesagt der Name nicht ein. Da müsstet ihr in der Ergebnisliste nachschauen.
Das heißt, der Vorjahressieger war das quasi der Titelverteidiger?
Ja, genau. Der ist dann das Jahr drauf beim Race Around Austria Vierter geworden, glaube ich, in der Solo-Kategorie.
Werbung. Du bist ja heuer schon ein Radrennen gefahren, sogar im Ausland. Warst du da in irgendeiner Art und Weise versichert?
Ich war natürlich versichert. Es gibt aber unterschiedliche Versionen von Veranstaltungen. Manche schreiben das genau vor, wo ihnen auch ein Nachweis, dass du versichert bist. Und manche sagen, hey, es ist in deinem eigenen Interesse, wie gut du abgesichert bist. Aber ich möchte natürlich selber schauen, dass ich so nichts dem Zufall überlasse, weil auch wenn man aufmerksam fährt, vorsichtig ist, es kann immer was passieren.
Und es muss gar nicht der Worst Case sein, es reicht ja irgendwo ein Materialbruch oder ein gestohlenes Fahrrad, eigentlich auch ein Worst Case,
ja, zumindest bleibt
man körperlich unversehrt. und dagegen kann man sich mit der Allianz Ultraschutz versichern.
Ja, was ich finde, dass bei dieser Versicherung halt besonders ist, du kannst auch damit Teilnahmen an Wettkämpfen versichern und an Ultradistanzen. Das ist nämlich meistens so, bei Standardversicherungen ist es so, wenn du irgendwo teilnimmst, beim Rennen, beim Extremrennen, dann steigen Versicherungen aus. Und die Ultraschutz sichert halt auch das ab. Und das finde ich wirklich wichtig. Ob es eine Bikepacking-Tour ist im Ausland, ob es um einen Sturz geht, um einen Diebstahl, um einen Materialschaden, dort wird man individuell beraten. Jakob und Konrad, die das Versicherungspaket entwickelt haben, sind selbst Bikepacker, wissen, worum es geht. Und das ist keine Massenabfertigung, sondern eine individuelle Sache.
Ab 3,80 Euro im Monat geht's los und man bekommt sein individuelles auf einen zugeschnittenes Versicherungspaket.
Aktuell gibt's das aber nur für Personen, die in Deutschland wohnhaft sind. Für weitere Infos schaut's einfach in unsere Shownotes oder direkt auf ultraschutz.de und ich sage nur eins dazu.
Eine meiner Lieblings-Landingpages. Wirklich großartig gemacht.
Die Website ist so super. Auch wenn man keine Versicherung haben will, schaut's einfach die Website an, der ist geil.
Werbung Ende.
Das war der Alois Poglavts. Ich hoffe, wir haben es richtig ausgesprochen, gell?
Wahnsinn. Den Strapser lexikalisches Gedächtnis ist jetzt nicht so, dass wir eine Viertelstunde den Namen gesucht hätten, sondern das war's der aus dem FF.
Nein, bleib mal ehrlich, ich habe in Vornamen wirklich gewusst, aber der Alois, der hat wirklich nur dieses eine Jahr gemacht, gell? So wie den Nachnamen kurz in einem kurzen Schnitt googeln müssen. Aber ich wollte nur noch kurz die Geschichte erzählen. Ich bin in der gleichen Tiefgarage gestanden, es war das Jahr 2010, es hat draußen geschittert, es hat eiskalte Temperaturen gehabt, es war kurz vorm Schneien, auch irgendwie so 9 oder 10 am Abend war da der Start. Und neben mir steht der Juri Robic. Ich bin als Drittvorletzter gestartet, er als Letzter und alle haben angehabt Thermojacken und Softgeljacken und irgendwie Regenhosen und zwei Badelüberschuhe und lange Handschuhe und irgendwie alles, was warm und wasserfest war, haben die Radlfahrer angehabt. Und der Robic ist durchgestanden mit kurzer Hosen. Er hat auch keine Überschuhe angehabt, er hat nur diese Zehenwärmer gehabt, den man über die Schuhe, diese Zehenkappen, den man drüber zieht und ja, halt Ärmlinge und lange Handschuhe und der ist einfach, er hat, ich weiß nicht, ob er, wie kalt er war, ob das die richtige Kleidung war, aber das, was er ausgestrahlt hat, nämlich er ist der Chef und er ist unbesiegbar und er kann nichts was anhaben, nicht einmal das brutale Wetter. Da bin ich daneben gestanden und ich war völlig fertig, einfach nur durch den Anblick von ihm.
Ja, das macht schon sehr viel aus. Das Gleiche hat der Alois halt mit Windwesten ausgestrahlt für mich. In der Tiefgarage selber ist der Dejan Kilian unten gestanden, falls den wer kennt, das ist halt auch in der Ultracycling-Szene mancher Begriff. Das ist halt, ich glaube, er ist 2 Meter groß und hat Schultern vor 1,70 Meter Braten, also ein richtiger Bär. Und der hat gesehen, wie nervös ich bin und geht zu mir hin und nimmt mit seinen Pranken von ca. 70 cm Länge meinen Kopf und schaut mir tief in die Augen und sagt, you can do it. Und man traut sich ja dann gar nicht, das nicht glauben, wenn dann wer das so sagt. Und dann bin ich einfach losgefahren. Und es hat mir schon sehr geholfen. Es hat mir die Angst nicht genommen. Die Angst hat sich halt verlagert auf oder der Respekt auf den Dejan in dem Moment. Ja, und dann bin ich losgefahren und relativ schnell. Und es war ein guter Start. Durch den Schlafentzug, den zusätzlichen, die vorige Nacht halt, habe ich meine ersten Nacht schon schwer dann, aber es ist gut gegangen. Und dann ist der Absturz gekommen. Der Absturz ist erst einmal gekommen physisch vom Radl, vom Rüsitzpass aber mit, weiß nicht, ich glaube zwischen 60 und 70 km/h. Dann hat es mir halt hingehauen, die Hüften war offen, irgendwo habe ich noch blöd und ich bin halt weitergefahren, weil was sollte ich sonst machen?
War das in einer von den Pflastersteinkurven?
Nein, das war danach.
Das ist ja, ich weiß nicht, ob du in Rüsitzpass kennst, die Abfahrt.
Ich kenne ihn aus den Rennen und ich bin selber eigentlich auch schon mal gefahren, von beiden Seiten, in der Freizeit. aber gerade im Rennen in Slowenien ist das schon brutal, weil wenn du schneller unterwegs bist, ist noch finster oder dämmert gerade, das ist immer ein bisschen feucht. Und da ist in den Serpentinen am Pflasterstein, also wenn du da ein bisschen müde bist, unachtsam mit Felgenbremsen, dann ist es schwierig.
Damals in dem besprochenen Jahr, wo der Juri Robic bei wildestem Wetter so gestartet ist, haben wir richtig wüden Regen gehabt bergab im Morgengrauen. Und ich habe halt noch gehabt Carbon-Laufräder mit Felgenbremsen und Schlauchreifen und drauf schön 21er Schenschmolle durch die Pfostersteiner durch. Das war wirklich nicht witzig. Und ich weiß auch noch, ich bin da zur Abi gekommen, sturzfrei, aber ich bin echt gefahren wie auf rohe Eier, komplett vorsichtig. Und ich habe, glaube ich, unten noch stundenlang irgendwie taube Finger gehabt, weil ich so fest bremst habe und die kalten, nassen Handschuhe dazu. Es war echt nicht gut. Und wenn du jetzt sagst, du hast kurz danach einen Sturz gehabt, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch eine Folge dessen war, dass du halt von der Abfahrt her noch vielleicht die Finger nicht hundertprozentig unter Kontrolle gehabt hast oder dass dich die Abfahrt ein bisschen irritiert hat.
Nein, es war schon noch bei der Abfahrt am Rüsitzpass, aber nicht in der besagten Pflasterpassage, sondern danach. Man kennt es vielleicht, man fährt Suche und sieht, noch, da vorne ist der Schoder und es war ein kleiner Stell und ich habe noch gesehen, da kann ich jetzt nicht mehr ausweichen und dann bin ich schon gelegen. Die nächste Pflasterpassage bin ich wieder einwandfrei gefahren dann. Da hat es nichts gegeben und circa 1,5 Stunden später hat es mich dann in den Regen nochmal aufgehauen auf Bahngleise. Das war ein wirklich blöder Fehler. Und dann bin ich wie ein Maikäfer am Buckel gelegen und habe mir gedacht, naja, entweder ich fahre jetzt weiter oder das war's jetzt. Aber
siehst, das ist da wieder nur passiert, weil du noch nicht beim Ram Racers Meeting warst. Dort hätten sie da genau erklärt, wie man über Bahngleise drüber fährt, ohne dass man stürzt.
Richtig.
Ja, vielleicht hätte ich wirklich mit dem Ram anfangen sollen, nicht mit dem Racer Run Slovenia. Aber mittlerweile, Bahngleise gehen schon.
Aber falls du jemals beim Ram startest, du musst dir das beim Racer Meeting trotzdem anhören. Du kriegst keine Befreiung von diesem Termin, nur weil du schon weißt, wie man mit Bahngleise fährt. Das wird dort noch trotzdem ausführlichst erklärt.
Aber zumindest muss ich nicht mehr aufpassen. Ja. Wie es bergauf gegangen ist, vom Radl abgestiegen, habe ich auf den Lenker gelegt und habe gesagt, jetzt fahre ich nicht mehr weiter. Und dann ist der Berni ausgestiegen und hat auf mich eingeredet, dass ich weiterfahren muss. Und ich habe zu ihm gesagt, gut, ich fahre weiter. Aber wenn ich meinen Namen für irgend so einen Plätzchen anmelde, nachher musst du mich davon abhalten. Und dann bin ich eben weitergefahren und irgendwann ist es nicht mehr gegangen. Dann habe ich schon ein bisschen mit Halluzinationen angefangen. Da habe ich gesagt, vor mir ist eine Asphaltwand und ich habe dann nur über den Funk gesagt, ja, dann fahr halt einfach durch. Und das, ja, war halt nicht sehr empathisch, hat mir in dem Moment nicht so viel geholfen. Und dann habe ich immer Schlafpause schon gebraucht.
Ist ja immer in Slowenien immer so ein Hasardspiel. Manchmal geht es aus ohne Schlafpause, manchmal sollte man eher eine einlegen. Wenn man jetzt, so wie du warst ja schnell unterwegs auf einer guten Platzierung, ist es ja dann noch schwieriger, sich dann durchzuringen und die Schlafpause zu machen?
Für mich war es nicht so, dass ich mich durchringen habe, mehr, weil ich war wirklich müde und ich wollte nicht mehr. Es war kalt, es war halt gerade so nicht mein bester Zeitpunkt, um gute Leistungen abzurufen.
Die Lektion, was ich in Slowenien gelernt habe, war, dass ich dort sogar zweimal geschlafen habe. Die ersten Jahre immer versucht, beide Nächte hintereinander, weil du ist die Fahrzeit ja irgendwie zwischen, also meine schnellste Zeit war 40 Stunden und 6 Minuten und einmal habe ich 48 Stunden circa gebraucht. Das heißt, man ist irgendwie zwei Tage, zwei Nächte unterwegs und es geht irgendwie, wenn man gar nicht schläft, man kann es durchdrucken, aber in dem einen Jahr, wo ich gewonnen habe, das war das letzte Mal, wo ich gefahren bin, mein sechster Antritt, da habe ich zwei Pausen gehabt von 20 Minuten, früh genug. Und in alle Jahre, wo ich es ausgeschoben habe und verhindern wollte und ganz ohne Schlaf durchfahren wollte, ist immer früher oder später der Einbruch gekommen. Das war so meine Lernerfahrung, gerade speziell bei dem Rennen, wo man in die Nacht einstartet.
Ja, da kann ich zustimmen, ich habe auch zwei Schlafpausen braucht. Also zuerst haben sie im Schlafen gelegt und dann aufgeweckt, aber von denen weiß ich nichts mehr. Angeblich habe ich mich da gar nicht ausgehend. Und dann haben sie mich gleich wieder schlafen gelegt und haben außerhalb vom Auto schon besprochen, also wenn ich mich jetzt nicht auskenne, dann nehmen sie mich aus dem Rennen raus. Und dann haben sie mich wieder aufgeweckt. Und dann habe ich mich schon sehr gut auskennt für, im Vergleich zu vorher. Ich habe dann bald einmal gewusst, dass ich in Slowenien bin und dass ich eigentlich zum Radlfahren da bin. Und dann haben sie gesagt, ja, ich soll jetzt gescheit fahren.
Und wie sie das angehört hat? Das können wir uns jetzt eigentlich anhören.
Alles gut?
Mhm. Irgendwas war geworden.
Was war?
Das haben wir letztens gemacht.
Wir haben jetzt Pause gemacht. Bei der Time Station waren wir. Slowenien. Slowenien waren wir. Time Station waren wir gerade?
Time Station waren wir und jetzt fahren wir weiter.
Und jetzt fahren wir weiter. Du sagst es. Ja? Wie ist der jetzt gerade? Ja. Halt warm. Warm jetzt wahrscheinlich einmal, oder?
Jetzt gerade nur so.
Ja. Was magst du haben? Wir richten da deine Kekse jetzt her, die holen wir auf jeden Fall hier.
Und es ist dann erstaunlich gut weitergegangen, weil auf einmal habe ich wieder Kraft gehabt.
So richtig. Herr der Lage hast in deinem Zuspieler noch nicht gewirkt. Also das ist, da teilen wir, glaube ich, sehr viele, irgendwie alle die gleichen Erfahrungen und das gleiche Schicksal ist vielleicht das falsche Wort, wenn du da einfach komplett beieinander bist und wenn du dir einfach nichts auskennst nach so einer Schlafpause und du wirst dort munter und bist völlig daneben.
Ja, das ist richtig. Ich bin ehrlich stolz auf mich, dass ich es innerhalb von 20 Sekunden dann langsam kapiert habe und mir ist dann genauso gegangen wie dir. Steig aufs Radl, dann wird's besser. Und so war es auch, weil ich habe dann wieder Kraft gehabt und habe wieder gescheit fahren können. Und dann war die Frage, auf welchem Platz ich bin. Und das hat sich gut getroffen, weil ich pinkeln müssen und dann haben wir gleich besprochen, wo bin ich und wie schaut's aus. Und dann hat der Bernie gesagt, naja, du bist gerade Vierter. Und dann habe ich ihm gefragt, naja, geht es hinaus, dass ich Dritter werden kann? Und er hat gesagt, ja, aber da musst du richtig schnell Radl fahren. Und wenn du jetzt noch einmal pinkeln gehst, dann bist du Vierter. Ich glaube, bei dem Zeitpunkt waren es noch ca. 150 oder 200 Kilometer ins Ziel.
Wie oft warst du noch pinkeln?
Ich war kein einziges Mal, aber im Ziel dann sehr schnell weg. Ich weiß nicht, ich glaube, ich war eine Dreiviertelstunde hinter Dritten oder war es eine Stunde und im Endeffekt habe ich alles aufholen können.
Es ist gar nicht überraschend, das passiert in Slowenien öfter auf den letzten 100, 150 Kilometer größere Platzierungsschwankungen und Riesenzeitunterschiede, die da auf den letzten Kilometern ausgehen, eben weil es so eine schwierige Situation mit dem Schlafen ist und ich erinnere an URC Veloblitz-Mitglied Philipp Schwab, der einen ähnlichen Husarenritt hingelegt hat und auf den letzten 100 Kilometern dann richtig Zeit gut gemacht hat und dann auch noch den Edi Fuchs zum Beispiel überholt hat. Also das ist in Slowenien schwierig einfach, die letzten 100 Kilometer.
Ich finde ehrlich gesagt, in Slowenien ist der Start und das ganze Rennen schwierig. Nicht nur die letzten 100, also die letzten 100 haben mir eigentlich am besten gefallen, muss ich ehrlich sagen.
Gut, also du bist relativ sehr erfolgreich in deine Solo-Ultra-Karriere hineingestartet. Aber danach ist jetzt nicht, es ist nicht nur bergauf gegangen, sondern danach sind dann gleich mal ein paar Rückschläge gekommen, oder?
Ja, es ist dann kurz noch weiter bergauf gegangen beim Glocknerman, aber dann ist gleich bergab gegangen und das jetzt ziemlich lang eigentlich und steil.
Aber du hast da die 24-Stunden-Wertung auch noch geholt, oder? Das, was ich zum Beispiel noch gar nicht gefahren bin, Flo, hast du das schon mal angedacht oder hast du schon mal mehr Rennen gemacht von dieser Trilogie, die es in Österreich gibt? Grieskirchen, Keindorf und Hitzendorf?
Ich bin zwei der drei schon mal einzeln gefahren, manche sogar öfter, aber ich bin noch nie Grieskirchen gefahren und ich bin noch nie alle drei in einem Jahr gefahren, also kann ich nicht mitreden.
Ja, du gibst ja das, was ich eine sehr coole Geschichte finde, dass es diese Wertung gibt, den 24-Stunden-Cup, den österreichischen.
Ja, das sind eben drei 24-Stunden-Rennen, Grieskirchen, Keindorf und Hitzendorf. Und für die Cup-Wertung muss man natürlich alle fahren und da werden die Gesamtkilometer eben zusammengezählt von alle Rennen und der mit den meisten Kilometern gewinnt dann eben.
Und die Wertung hast du da nebenan Einzelsieg in Keindorf hast du dann auch die Gesamtwertung gewonnen, oder?
Ja, genau. Genau, beim zweiten Platz in Hitzendorf, beim dritten Rennen, das war ein ziemlich cooles Rennen, weil man da die Leiter untereinander schon kennt. Und man kann auch, dadurch, dass Windschatten vorne erlaubt ist, kann man zusammenarbeiten. Und da sind wir dann gemeinsam zu dritt die ersten drei über die Ziellinie gefahren und da haben wir mit Emanuel Schinnerl den zweiten Platz teilt.
Das ist ja vielleicht auch ganz interessant für alle Leute, jetzt, die uns zuhören. Wir haben viel über das Race Across America geredet, über rund um Österreich. Aber diese 24-Stunden-Rennen, die es gibt auf diesen Rundstrecken, die haben eigentlich eine komplett andere Renntaktik, ein komplett anderes Flair. Da gibt es viele Zweier- oder Vierer- oder Achterstaffeln, je nachdem. Da sind die Einzelfahrer meistens die, die im Windschatten hinten hängen und versuchen, bei den wirklich ganz, ganz schnellen Teams mitzuhalten. Die Rundkurse sind meistens ziemlich kurz und ziemlich selektiv. Also da lernt man irgendwie Tempohärte. Aber es hat mit den Ultrarennen, wie wir es sonst besprechen, jetzt gar nicht richtig so viel zu tun. Es ist im Prinzip wie ein ultralanges, echtes Radlrennen, wie ein Straßenrennen, ein langes.
Ja, man muss wirklich sagen, es ist brutal. Also der Schlafentzug kommt da gar nicht so zum Tragen, aber einfach das Tempo, das ist wie ein Kriterium, wo man ständig sprinten und hinhalten muss, weil jeder Hügel, da wird einfach hingehalten und entweder du kommst mit oder du stirbst und dann fährst hinten raus und bist irgendwo.
Werbung. Flo, du fährst jetzt ja immer öfter Gravelbike und mir fällt auf, beim Gravelbike geht es eigentlich kaum mehr ohne Rucksäcke. Wie machst du das mit dem Trinken?
Ja, ich sehe die Vorteile von Hydration Vests durchaus. Es ist super praktisch. Man hat auf der Vorderseite Taschen für Gels, Riegel und für die leeren Verpackungen, weil man will gerade beim Graveln noch weniger die Umwelt verschmutzen als auf der Straße. Und man hat eigentlich immer beide Hände am Lenker, weil den Schlauch hat man schnell zum Mund geführt und dann kann man konzentrierter und besser im ruppigen und roughen Terrain unterwegs sein.
Dann wird es dir sicher extrem taugen, dass es jetzt auch vom Cyclide eine Hydration Vest gibt.
Ja, jedenfalls ist natürlich schon in meinem Einkaufswagen und ich warte, bis sie endlich verschickt wird. Die Cyclide Hydration Vest hat Platz für eine 2 Liter Trinkblase und hat je nach Größe 4,5 oder 5 Liter Packvolumen.
Ja, es gibt sie in der Größe Small Medium oder Medium Large und sie hat entweder 156 Gramm oder 176 Gramm.
Und wie wir es von Cyclide natürlich kennen, hat sie ganz ausgefuchste Features. Sie hat Montage fürs Licht, sie ist natürlich reflektierend und hat ein höhen- und weitenverstellbares Brustgurtsystem.
Und selbst wenn man so wie ich ein bisschen Angst davor hat, dass der Rucksack schwer ist, dass das vielleicht Sitzprobleme oder Rückenschmerzen verursacht, mit dem Leichtgewicht wird es nicht passieren.
Alle Infos zur Hydration Vest findet ihr unter cyclide.cc.
Dort könnt ihr es auch bestellen oder natürlich auch bei mir auf ultracyclingshop.com.
Werbung Ende. Oder du traust so wie ich einsam deine Runden. Aber es ist jetzt natürlich, wenn du vorhin mitfährst, ist es extrem hart und extrem schnell. Aber es ist ein guter Einstieg auch in die Szene, weil es ist mit relativ wenig Aufwand, vor allem auch relativ wenig finanziellen Aufwand, einfach einmal ein Start und du kannst einfach eine Runde fahren, die ein bisschen hinsetzen, mehrere Runden fahren. Also es ist jetzt überhaupt nicht so ein Druck wie bei einem Ultrarennen. Man kann sie einfach rantasten ganz gut.
Und zum Beispiel beim 24-Stunden-Rennen Hitzendorf, da ist die Runde nur, ich glaube, 4 Kilometer lang. Du kommst
weniger. Es sind knappe 3.
Okay, es ist noch besser. Ich wollte nämlich gerade auf das aussehen. Du kommst sehr, sehr oft alle paar Minuten bei der Verpflegungsstation dabei und kannst kräftig zugreifen.
Ja, und wenn du dir das VIP-Paket nimmst, dann kannst du 24 Stunden lang Buffet, Nudeln, Kuchen.
Zimtschnecken.
Ja.
Muss man über Bradl fahren oder kann man sich nur als Verpflegungspaket kaufen?
Ein paar Runden sollte man schon dran. Okay. Oder sich zumindest das Radltrikot anziehen, wenn man am Buffet steht.
Ich finde, 24-Stunden-Rennen sind wirklich ein super Einstieg in die Szene. Und was neu interessant macht, ist die eigene Dynamik im Rennen und das Grüppchen bilden. Das hat man ja aus normaler Ultra-Race eher nicht. Da ist man mehr der Lone Wolf sozusagen. Aber das ist ein eigenes Flair und man sollte es einmal gemacht haben, finde ich.
Finde ich auch. Wirklich eine gute Geschichte und vor allem für Teams. Man kann es auch allein machen. Man braucht theoretisch gar nicht unbedingt einen Betreuer, wenn man mal für 1-2 Minuten stehen bleibt, seine Flaschen anfühlt. Also es ist wirklich, man kann es mit höherem Aufwand machen, auf professionellem Niveau oder wirklich als Einsteiger, ganz unkompliziert. Aber die Faszination von den 24 Stunden Rundrennen, die hat jetzt nicht so lange gefesselt, weil du 2019 dann die größeren Langstreckenrennen angegangen bist. Und das war der Glocknerman, den wir so circa in jeder zweiten Episode irgendwie im Gespräch haben. Da hat es jeden einmal hinverschlagen, auch dich und später dann sogar zum Raceland Austria, aber nicht zu ganz langen Strecken, sondern zu 1500er Strecken.
Ja, richtig. Zu den 24-Stunden-Rennen, nochmal zurückzukommen, die haben wir, das Flair ist zwar wirklich schön, aber das hat man nicht so taugt, weil es nicht hundertprozentig auf die eigene Leistung ankommt. Wenn man Klick hat, kann man super mitrollen. Wenn man Pech hat, muss man auch fahren, so wie der Flo schon gesagt hat. dann haben wir gedacht, okay, Glocknerman klingt super, super anspruchsvolle Strecke. Da fahre ich jetzt einmal mit und schauen wir das an. Ist er super gelaufen, muss man sagen, bis auf das, dass man der Powermeter ausgefahren ist beim Radl und ich einfach nach Gefühl gefahren bin. Das Gefühl war ungefähr so wie der Flo beim Race Around Niederösterreich. Ich habe einfach hingehalten, weil er sich super angefühlt hat.
Alles richtig gemacht, die Kraschitzer Methode.
Ist er voll aufgegangen bis Winklern, weil da habe ich in Ralf die Seviskor eine Viertelstunde abgenommen gehabt.
Das unglaublich ist, weil der Ralf ist einer, der selber eher dazu neigt, sehr, sehr schnell zu fahren, gerade am Anfang. Und dann manchmal, wenn er nachlässt, dann eher so gegen hinten noch ein bisschen nachlässt. Aber ihm zu Beginn eine Viertelstunde abzunehmen, ist eigentlich eher grandios.
Man könnte meinen, ich habe die Kraschitzer Methode bei den Rennen erfunden. Und er hat es dann bei mir abgeschaut. Und das ist bis Lesachtal gut gegangen. In Lesachtal hat er mit einem Einkommen gehabt. Und zum Glockner hin sind wir gemeinsam quasi gefahren mit einem Abstand von 1 Minute oder 2. Und dann habe ich ihn noch am Glockner zweimal gesehen, weil dann fahren wir auf, runter, wieder auf und wieder runter. Und das war es dann auch mit Ralf, weil dann bin ich ein bisschen eingegangen und der Ralf hat die Leistung einfach halten können. Im Endeffekt war es aber trotzdem eines von den coolsten Rennen, weil die Strecke einfach unglaublich ist. Es ist nicht so lang, aber total anspruchsvoll. Und dass die Sabot dann ganz am Schluss noch kommt, das ist überhaupt noch sehr brutal und selektiert dann auch die ganzen Vorräume aus.
Ja, also nicht umsonst erwähnen wir in jeder zweiten Folge des Rennen, wir sind beide Fans. Falls jetzt da draußen jemand sich gedacht hat, ach, heuer möchte ich es auch fahren, müsst ihr euch wahrscheinlich noch ein Jahr gedulden, weil für 2021 ist es schon fix abgesagt.
Da haben leider unsere unbezahlten Werbungen nicht viel gebracht. Also wir sind jetzt nicht die Werbepartner vom Glocknerman, sondern er hat einfach wirklich für viel Leute eine Rolle gespielt, gell, bei ihrem persönlichen Werdegang. Deswegen erwähnt man es so oft, aber leider trotzdem findet er heuer nicht statt.
Eine Anekdote zum Glocknermann habe ich auch noch. Wie wir uns privat getroffen haben, Straps, sind wir draufgekommen und wir haben exakt dieselbe Zeit.
Tatsächlich? Das weiß ich gar nicht mehr.
Ja, nur du bist ohne Zeitfahrer gefahren da damals und es waren noch andere Strecken, aber wir haben die 36 Stunden Nenzen, glaube ich.
Mhm.
Muss das gewesen sein? Genau, dieselbe Zeit.
Das ist genial, wirklich. Danke für die Geschichte, das habe ich jetzt komplett vergessen.
Ja, es war noch genialer, wenn ich auch ohne Zeitfahrer gefahren war, aber ja, vielleicht wird es einmal.
Ich überlege jetzt wirklich gerade, weil die Strecke war bei mir tatsächlich anders. Wir haben zweimal Felberdauern gehabt, zweimal Großglockner, dafür ein nettes Lesachtal. Ob sie jetzt Kilometer, Höhenmeter großartig geändert haben, ich weiß es nicht. Ob es schwierig oder einfacher geworden ist. Wahrscheinlich war es damals viel einfacher und ich habe die ganz leichte Strecken gehabt. Und du hast jetzt die harte Strecken gehabt.
Ja, lassen wir es einmal so stehen. Okay.
Jetzt haben wir quasi deine erste Hochphase übersprochen und jetzt kommt die lange, lange Durststrecke. Und das ist immer wieder faszinierend und ein wiederkehrendes Thema in dem Podcast. Ultracycling ist einfach eigentlich eine Geschichte des Scheiterns. Wir haben die allererste Episode haben wir begonnen mit dem Einspüler von Straps seiner Aufgabe 2015. Straps hat selber schon einige Rückschläge erlebt. Wir haben es vom David ganz extrem gehört, der sich viel mit dem Thema auseinandersetzt. Und eigentlich jeder unserer Gesprächspartner hat schon die ein oder andere Niederlage erlebt und du hast da ziemlich lange Durststrecke.
Ja, die Durststrecke dann beim Race Around Austria bei den 1500, die hat eigentlich ziemlich spät angefangen, nämlich 100 Kilometer vom Ziel.
Vielleicht ganz kurz zu erwähnen, das Race Around Austria 1500 oder 1500 ist unter Anführungszeichen das kurze Race Around Austria, wo man in Zell am See die Originalstrecke verlässt und sich Tirol und Vorarlberg spart und direkt nach St. Georgen zurück ins Ziel fährt.
Du hast eigentlich so nach dem Großglockner fährt man direkt am, wie man es richtig ausspricht, Derntner-Sottl und Bischofshofen und dann zum Ziel.
Ja, genau. Dort hat auch der Untergang angefangen, beziehungsweise wenn man es genau nimmt, hat der Untergang ungefähr angefangen in halben Reihen, weil da war die erste Schlafpause, die ich gemacht habe und die war zu spät einfach. Ich bin dann nicht mehr richtig munter geworden. In Sabbat habe ich mich dann aufgequält, beim Awe habe ich sehr mit dem Schlaf gekämpft. Und ich habe mich dann einfach durchkämpft. Ich habe nicht mehr auf Watt oder irgendwas geschaut. Ich bin einfach gefahren und habe geschaut, dass ich weiterkomme. In Großglockner rauf, da haben sie mich zwischendurch schon schlafen legen müssen, weil ich einfach nicht mehr fahren habe können. Da weiß ich, da habe ich es noch nach oben geschafft. Beim Runterfahren kann ich mich auch noch an vieles erinnern. Und dann beim Derntner-Sattel rauf, von dem weiß ich eigentlich fast gar nichts mehr. Von oben weiß ich auch nichts mehr. Und dann gibt es ja die Ebene nach Bischofshofen und da ist dann schon hell geworden und ich bin immer mehr in Gegenverkehr reingekommen. Ich habe es nur mitgekriegt und dann haben sie mir aus dem Rennen genommen. Bitter war es halt, weil ich gerade in Führung war. Zeitweise war ich auf Streckenrekord unterwegs, zu dem Zeitpunkt allerdings eh nicht mehr. Ja, man meint, 100 Kilometer sind nicht viel, aber wenn man nicht mehr wach sein kann, ist es noch sehr weit.
Das haben wir auch in der letzten Folge beim Robert Müller genau das gehört, der auch gesagt hat. 100 Kilometer muss man erst einmal fahren, das sind 100 Kilometer.
Es ist jetzt total ein Déjà-vu-Erlebnis, dass die Probleme vor allem im mentalen Bereich auf die letzten 100 Kilometer beim langen Race Around Austria und beim 1500 Race Around Austria eigentlich sehr, sehr ähnlich sind. Das heißt, die Gesamtdauer des Rennens und die damit verknüpfte ganz kurze Schlafzeit wirkt sich am Schluss hin ziemlich ähnlich aus, obwohl du eineinhalb Tage oder so weniger lang unterwegs bist, aber du hast natürlich auch weniger geschlafen und das ist echt, ja, interessant und spannend. Aber ich weiß ja noch, 2019 bin ich mit dem Lukas Kienreich gemeinsam im Zwarer-Team gefahren und wie wir da im Ziel waren, haben wir uns auch getroffen, wir zwei, und dann haben wir irgendwie kurz geredet und du hast da echt nicht gut ausgeschaut. Du warst da wirklich so mental völlig fertig und traurig und natürlich enttäuscht, was komplett logisch ist. Wir haben eben drüber geredet und ich wollte jetzt natürlich dir einfach irgendwie wieder Mut machen und so weiter, aber ich habe mich dann selber jetzt schon gefragt, wie das sein kann oder ob ihr da vielleicht einfach Pech gehabt habt, ob du das jetzt vielleicht anders siehst, jetzt an eineinhalb Jahre vergangen, ob du daraus Lektionen gelernt hast oder ob du das einfach jetzt im Nachhinein vielleicht irgendwie analysieren kannst, warum es so weit gekommen ist oder ob man das vielleicht anders angehen muss oder ob du dir irgendwas einfach für andere Leute vielleicht auch mitgeben kannst, wie man es nicht macht oder warum dieser Fehler so passiert ist.
Man sollte vielleicht sehr, sehr sensibel gegenüber sich selbst sein und auch in dem Fall sehr ehrlich zu sich selbst. Und wir haben uns ausgemacht gehabt, den halben reine Schlafpause, da sie allerdings 5 Stunden vorher schon so müde war, das haben wir gesagt, ja, das ignorieren wir und ich habe es selber auch ignoriert und habe erst den halben rein Pause gemacht. Dann haben wir gedacht, ja, es muss der Rest ohne Schlaf gehen. Es muss mit einer Schlafpause ausgehen, mit 20 Minuten. Aber dass ich halt 2 brauche, das habe ich halt ignoriert und wollte nicht wahrhaben. Und da ist der große Fehler passiert, weil durch die 20 Minuten, was ich mir sparen wollte, habe ich eigentlich Stunden und im Endeffekt das ganze Rennen verloren.
Du warst mitten im Rennen, du hast ja gekämpft um einen ersten Platz, du warst in Führung. Hat das auch mitgespielt? Ich meine, das macht es ja natürlich schwieriger, sie hinzulegen, wenn man wen im Nacken hat.
Nein, ehrlich gesagt nicht. Ich habe sehr viel Vorsprung anfänglich gehabt. Ich glaube, es waren zeitweise sogar über 3 Stunden in Kärnten. Eigentlich hat es mir keinen Druck gemacht, aber ich habe immer gefragt, wie weit bin ich gefahren und jede Zahl, was ich gehört habe, die ist zwar immer mehr geworden, aber es war mir immer zu wenig. Ich wollte immer noch mehr und noch mehr weiterfahren sein und habe mich wahrscheinlich ja deshalb auch nicht schlafen gelegt, aber nicht, weil ich einen Druck gespürt habe, weil ich Erster bin, sondern weil ich einfach mit noch mehr Vorsprung fahren sein wollte. Also ein ziemlicher Ego-Trip sozusagen.
Das ist auch das, was ähnlich der Sebi gesagt hat, der gesagt hat, wie er 15 Minuten hinterm Straps war, hat er gesagt, boah, das ist so weit, wie soll ich das aufholen? Das muss man sich vorstellen, er muss 15 Minuten stehen und ich muss 15 Minuten einen 40er-Schnitt fahren und dann bin ich gleich auf, wie soll ich das gehen? 15 Minuten ist so weit. Und wie er 3 Stunden Vorsprung gehabt hat, hat er gedacht, das ist so wenig, der kann jeden Moment da sein. Also das ist da in dem Ultrasport einfach, man verliert so total die Relationen für Zeit und Raum.
Ja, das ist absolut richtig.
Und was mir nur einfällt, das hat 2012 der Joachim Ladler das Rennen am letzten Tag aufgegeben, aus ähnlichen Gründen. Der hat ganz schlimme Schlafentzugserscheinungen gehabt, war in Führung oder war sehr, sehr lange in Führung. Schlussendlich hat es dann der Edi Fuchs gewonnen. Und 2018 ist es dem Rainer Steinberger im Prinzip auch so gegangen, dass er mit ganz wenig Schlaf, mit der Brechstange das durchziehen wollte und am letzten Tag ausgeschieden ist, in Führung liegend. Also das ist etwas, was anscheinend schon öfters passiert. Ich denke mal, beim Ram, dass jemand in Führung liegend ausscheidet, passiert sehr selten. Da hat man vielleicht mehr Zeit, um sowas auszubessern, um sich eine Pause zu gönnen, um doch zu schlafen zu gehen, weil man das dann nachher wieder einholen kann. Und ich glaube, beim Race Around Austria hat man den falschen Gedanken, dass es durchgehend perfekt laufen muss, weil es doch nicht so lang ist und man glaubt, wenn man da jetzt ein paar Minuten verliert, hat man gleich das ganze Rennen verloren. Aber ich denke, so ehrlich bin ich jetzt einfach dir gegenüber, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber glaubst du auch, das, was ich glaube, nämlich, dass du trotzdem das Rennen beenden hättest können, wenn man jetzt im Nachhinein drüber nachdenkt, wenn du dich einfach hingelegt hättest und später dann weitergefahren wärst. Vielleicht hättest du einige Stunden braucht, aber es wäre zu beenden gewesen irgendwie.
Ja, da war ich mehr wie der Juri Rabic stand. Also ich wollte es wenn dann gewinnen und niederlegen und auch aus 4. ins Ziel fahren. Das wollte ich einfach nicht. Also das war halt keine Option gewesen. Vielleicht war es besser gewesen für den Kopf, aber zu dem Zeitpunkt war das keine Option. Wenn, dann wollte ich es ganz oder gar nicht.
Man will viele Sachen oft perfekt machen und macht es damit selber ganz schwer. Das kenne ich auch. Ich glaube, das kennt jeder von uns.
Aber du hast nicht aufgegeben, oder? Du bist relativ schnell wieder am Sattel gesessen und hast da die nächsten Ziele gesteckt.
Ja, richtig. Ich habe mir gedacht, das Jahr drauf, jetzt muss es aber hinhauen.
Und wie das geklappt hat, das hören wir uns dann in der nächsten Episode an. We'll be right back.
Werbung.
Die Radlsaison ist im vollen Gange, das heißt, meist viel unterwegs, meist viel vielleicht in öffentlichen WLANs und in irgendwelchen WLANs von Hotels unterwegs.
Ja, ich glaube, ganz egal, ob es jetzt um Radfahren geht, um Radtouren, Radrennen oder einfach um Ausflüge im Sommer, es lohnt sich immer, wenn man unterwegs ist, in fremden oder öffentlichen WLANs sich einloggt, einfach darauf zu achten, dass man auf der sicheren Seite ist. Du gehst nicht um so Bankdaten, Online-Identität, Passwörter.
Und genau dafür gibt es NordVPN. Mit NordVPN kannst du deine digitale Identität schützen.
Unter nordvpn.com/sitzfleisch kann man 30 Tage testen und es gibt eine Geld-Zurück-Garantie.
Wenn ihr danach genauso überzeugt seid wie wir, kann man unter der gleichen Seite www.nordvpn.com/sitzfleisch ein 2-Jahres-Abo abschließen und bekommt 4 Monate obendrauf.
Und das Beste, was wir bis jetzt vergessen haben, ist, man kann es auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Und einen Trick hast du nicht verraten, wenn es darum geht, Reisen zu buchen. Wie machst du das?
Auch dann nutze ich NordVPN, weil in bestimmten Regionen Flüge und Hotels deutlich billiger sind. www.nordvpn.com/sitzfleisch.
Werbung Ende.